Ich freue mich mega, dass ich hier da sein bei euch. Es sind alles Gesichter, die ich kenne, die mich kennen. Außer, ich glaube, du, wir kennen uns nicht. Ich bin Claudia Buchert, Niederhäuser. Ich wohne hier in Bischofszell seit bald 20 Jahren. Ich bin verheiratet, mein Mann ist da vorne, der Urs. Er begleitet mich heute Morgen. Für mich ist die Gemeinde für uns als Familie über 15 Jahre unsere Heimat gewesen. Unsere Freunde sind zum Glück immer noch. ich fühle sehr eine grosse Verbundenheit immer noch zu all den Menschen, die hier sitzen. Und darum ist es für mich ein Privileg, wenn ich auch sehr nervös bin, zu euch dürfen zu reden. Genau. Danke vielmals für die wunderbaren Lieder, Jacqueline und Yvonne. Wir haben über das gesungen, wo heute der Inhalt wird sein von dieser Predigt. Es geht nämlich um Jesus. Jesus ist unser Zentrum. Jesus ist das Beste, was dir und mir passieren konnte. Jesus ist lebensverändernd. Er ist lebensbejahend. Jesus ist 24/7 für uns erreichbar. Jesus ist der beste Freund. Jesus ist unser Vorbild. Niemand anders als Jesus berührt unser Herz so fest. Jesus gibt uns Mut. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Trost und Auferbauung. Bei Jesus sind wir einfach zu Hause. Bei Jesus komme ich zur Ruhe. Jesus ist liebevoll, barmherzig, gnädig, freundlich. Er ist der Friedenfürst, der Wunderrat, der Erlöser und der Erretter. Er ist der, der sein Leben für dich und mich hingegeben hat. Jesus ist der Sohn von Gott. Jesus ist schuld- und sündelos. Durch Jesus sind wir versöhnt mit Gott und können in Frieden mit Gott leben. Jesus macht es ja erst möglich, dass wir überhaupt vor Gott dürfen und können kommen. Weil Jesus hat für uns zahlt alles. Der Johannes schreibt in seinem ersten Brief im Kapitel 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Das persönlich betrifft und berührt mich immer mega, tief in meinem Herz. Sowieso die ganze Lebens- und Sterbensgeschichte von Jesus Christus ist für mich ein einziger Ausdruck von dieser grenzenlosen, unverdienten Liebe zu uns Menschen. Ja, denke ich, Jesus ist die inkarnierte Liebe Gottes zu uns. Das ganze Neue Testament berichtet über Jesus. Hast du dir schon mal überlegt, wo oder was Jesus gemacht hat oder wo er war in der Zeit vom Alten Testament? Denkst du, dass Jesus erst durch die Zeugung durch den Heiligen Geist in der Jungfrau Maria entstanden ist? Wenn du das denkst, dann würde ich dich fragen, wo war er denn vorher gewesen? Also es hätte ihn gar noch nicht gegeben. Aber wenn schon, wo denn? Und was hat er denn gemacht? Vielleicht hast du auch ein bisschen mehr Fantasie noch. Also nicht, dass da nicht schon Fantasie vor. Also nein, nicht, dass da schon. Aber einfach so, hast du vielleicht noch ein bisschen mehr Vorstellungskraft und denkst vielleicht, Jesus sitzt irgendwo im Himmel in der Zeit vom Alten Testament und schaut so die Weltgeschichte an. Er sitzt vielleicht auf dem Sofa und fiebert mit Gott mit. wird sich das Volk Israel jetzt entscheiden, wieder zurückzukehren zu seinem Vater? Und vielleicht ist er auch ganz berührt, wenn sein Volk wieder angefangen hat, andere Götter anzubeten. Wenn sie sich mit fremden Völkern vermischt hat. Wahrscheinlich hat er sich gefreut, wenn sein Volk wieder umgekehrt ist. Wenn sie Buss tun haben und wieder zu seinem Vater zurückgekommen sind. Als dritte Variante habe ich mir überlegt, vielleicht denkst du auch, dass er in einer Schule oder in einem Arbeitszimmer gesessen ist und sich schön sorgfältig vorbereitet hat, wenn denn sein grosser Auftritt gekommen ist im Neuen Testament. Ja, ich weiss, im Alten Testament lesen wir ja sehr viel über den Jesus, über den Sohn Gottes. Es ist die Rede vom versprochenen Messias, wo das Volk Israel wird aus der Knechtschaft befreien. Der Jesus, wo einst das künftige Reich wird beherrschen mit seinem Volk zusammen. Der Messias, wo der König ist. Nicht zu vergessen, die ganzen prophetischen Texte, wo er vorhersagt, dass der Menschensohn, der Hirt oder der Knecht wird kommen. Im Kapitel 53 vom Jesaja-Buch lesen wir sogar sehr detailliert das Sterben von dem Menschensohn. Auch die Psalmen, die sind voller Hoffnung und Zuversicht auf den zu erwartenden Erlöser. Doch um das geht es heute Morgen nicht. Ich stelle mir wirklich die Frage, wo war Jesus in der Zeit vom Alten Testament? Weil ich habe nochmal eine andere oder einen anderen Zwiespalt in mir inne. Wenn ich nämlich das Alte Testament früher gelesen habe, dann habe ich immer ein bisschen ein düsteres Bild von Gott gehabt, von Yahweh. Er ist heilig, allmächtig. Er ist gross und hoch erhaben. Er ist majestätisch, aber ganz ehrlich, manchmal scheint er mir auch unberechenbar zu sein. Ein bisschen eine zerstörerische Art und Weise. Unbarmherzig und manchmal auch zornig. Ich denke an die vernichtenden Prophetien, die er ausgerichtet hat, dass er das Volk wird zerstören. Es gibt Texte von Gottes eifersüchtigem Handeln, von Plagen, von Strafen, von Not und Leid über diesen doch so geliebten Menschen. Mir kommen die Bibelpassagen aus dem Alten Testament in den Sinn, die ich schlichtweg nicht einordnen kann. Die mich zwingen, innezuhalten, zu überlegen und manchmal einfach auch stehen zu lassen. Wie kann ich bloß den Gott aus dem Alten Testament mit dieser Liebe, mit dieser inkarnierten Liebe von Jesus Christus zusammenbringen? Das hat mich neugierig gemacht und mich zu folgender Frage geführt. Jakob, hast du allenfalls die erste Folie bitte? Ah, das ist aber nicht die erste. Ah, gut. Danke. Ist Jesus Christus auch im Alten Testament als aktiv handelnde Person zu finden? Oder anders ausgedrückt, finde ich die liebevolle Seite von Gottes Charakter auch im Alten Testament? Keine Ahnung, was die Frage mit euch macht. Vielleicht provoziert sie euch. Vielleicht habt ihr sie euch schlichtweg noch nicht überlegt. Ich möchte euch einladen, offen zu sein. Und mit mir zusammen zu überlegen, ob das allenfalls zu dem Schluss, wo ich komme, für euch auch etwas wäre. Zusätzlich zu den Sachen, die ich jetzt gesagt habe, ist für mich die Komponente von dem Glauben an den dreieinigen Gott. Die Trinität besteht aus Vater, Sohn und Heiligen Geist. Das setzt eigentlich für mich schon voraus, dass es den Sohn von Gott bereits schon in der Zeit vom Alten Testament oder sogar schon früher gegeben hat. Denn ganz ehrlich, die vorher gemalten Bilder, die Fantasien, die sind für mich ja nicht stimmig. Jesus als beobachtender, passiver Gott kommt für mich irgendwie wie nicht in Frage. Denn Gott selber sagt in der Offenbarung, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin der, der ist und wo war, wo war ist und wo wird kommen. Auch das mit der zügigen Maria, das dünkt mich auch nicht wirklich überzeugend. Wir haben einmal gelernt in der Schule, dass sich die Bibelstellen, also dass sich die Bibel immer selber mit anderen Bibelstellen erklären. Und darum möchte ich euch einladen, ganz kurz die Bibelstellen mit mir zusammen anzuschauen auf der Folie 2, wo nämlich die Präexistenz oder das Vorbestehen von Jesus Christus bereits aussagt. Zum Beispiel, wir fangen an im Johannesevangelium. Das schreibt nämlich, beschreibt die Menschwerdung von Jesus Christus. Es steht geschrieben, im Anfang, was gleichbedeutend ist mit Vorerschaffung der Welt, ist das Wort. Und das Wort ist bei Gott. Und Gott ist das Wort. Später lesen wir dann, dass das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat. Der Abschnitt fasst zusammen, was eigentlich sich durch die ganze Bibel durchzieht, nämlich, dass Gott vor allem existiert hat. Bei ihm ist der Anfang von allem sein. Im Johannesevangelium findet das Gespräch zwischen Jesus und den Juden statt. Dort steht, er sagt zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und weiter unten, das ist dann das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus kurz vor seiner Gefangennahme geredet hat. Nun, nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus ist die Herrlichkeit schon immer gsi. Wir haben vorher auch darüber gesungen. Im Kolosserbrief, noch die letzte Bibelstelle, dieser, und da steht von Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Bitte Folie 3. Ich hoffe, ihr seid bei mir, zu folgendem Fazit gekommen. Als nachösterliche Gemeinde glaubet mir an den drei einigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es gibt etliche Bibelstellen, nicht nur die vier, die bezeugen, dass der drei einige Gott und damit inbegriffen Jesus Christus bereits vor der Schaffung der Welt bestanden hat. Wo also, ist nochmal meine Frage, ist Jesus Christus als handelnde Person im Alten Testament zu finden? Der evangelikale Theologe Thomas Schiermacher hat eine Arbeit über Jesus im Alten Testament geschrieben, die mir auch ein bisschen als Grundlage für die folgenden Überlegungen gedient hat. Ich möchte ganz kurz einen kleinen Exkurs machen. Also wir bleiben jetzt hier mal stehen bei dem evangelikalen Theolog. Ich weiss nicht, das Wort evangelikal möchte ich ganz kurz ein bisschen erklären. In der heutigen Zeit gibt es ganz viele Diskussionen zwischen Evangelikalen und anderen Theologien. Es ist mir einfach wichtig, dass man mit Begrifflichkeiten, die wir hören, auch ein bisschen umgehen können. Evangelikal bezieht sich auf ein ganz grosses Spektrum von Christen in der Schweiz und darüber hinaus. Ich würde mal behaupten, dass die meisten freien Kirchen evangelikal ausgerichtet sind. Die Herkunft dieser Christen ist ein bisschen unterschiedlich und sie sind sich in gewissen theologischen Fragen nicht einig. Eine von diesen Fragen ist zum Beispiel Taufe oder auch das Abendmahl. Aber die Grundlage der evangelikalen Christen ist immer die, dass die Bibel das vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes ist. Da ist man sich darüber einig und das ist für mich das Wichtigste. Eine andere Angehensweise hat die progressive Theologie, die aus der bibelkritischen Ecke entstanden ist. Die progressiven Theologen die bedienen sich an einer Methodik, die irgendein Theologe mal herausgefunden hat. Und zwar untersuchen sie den Bibeltext und schauen, zum Beispiel, wenn dort steht, Jesus ist übers Wasser gelaufen. Sie schauen, ob sie anderen Schriften aus dieser Zeit, von hebräischen, griechischen oder latinischen Geschichtsschreibern, es auch andere Menschen gegeben hat in dieser Zeit, die auch übers Wasser gelaufen sind. Kommen Sie zum Schluss, dass das in diesen Texten nicht aufzufinden ist, haben Sie gesagt, der Text in der Bibel ist von Menschen dazugefügt. Sie kommen also in verschiedenen Bibeltexten zu ganz anderen Schlüssen und das finde ich wichtig zum Wissen. Sie sind zum Beispiel auch nicht ganz sicher, ob Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist. Oder ob es überhaupt jemals Wunder gegeben hat und ob es die heute noch gibt. Es ist eben darum spannend und wenn man den Hintergrund ein bisschen versteht und sich vertiefter mit dem auseinandersetzt, kann man vielleicht gewisse Entscheidungen, die in Kirchen oder auch in Gemeinden oder auch sonst geschlossen werden, oder beim Hören von verschiedenen Predigten kann man ein bisschen aufmerksamer hinhören und weiss vielleicht das auch besser einzuordnen. Das Fenster machen wir wieder zu. Wir gehen zurück zum Thomas Schiermacher und zu dieser Frage, ob der Engel vom Herrn, wie er im Alten Testament beschrieben ist, Jesus Christus ist. Er sagt, der Thomas Schiermacher, im Alten Testament ist 58 Mal der Engel vom Herrn beschrieben. Die Kirchenväter, die Reformatoren sind sich einig, dass der Engel vom Herrn der Name ist für die zweite Person Jesus Christus, von der Dreieinigkeit. Gott selber nimmt also auch im Alten Testament eine menschliche Gestalt an, um den Menschen zu begegnen. Sie sind überzeugt davon, dass es so ist. Wieso sollte im Alten Testament das nicht Jesus sein, wenn Gott mit Menschen redet, in der Gestalt von dem Engel des Herrn? Muss es ja eigentlich Jesus sein, weil Gott selber, so steht es im Wort, man kann ihn gar nicht sehen, weil man würde nämlich sterben, wenn man sein Angesicht würde anschauen würde. Ich möchte mit euch drei Bibelstellen zusammen anschauen, die vom Engel vom Herrn geredet ist. Hast du mal noch eine Folie weiter? Jakob? Ah, das ist zu viel. Nein, das ist gut, sorry. Genau, die erste Bibelstelle ist im 1. Mose 16, 7 bis 14. Die Hagar begegnet in der Wüste am Engel vom Herrn. Doch wer ist die Hagar? Die Hagar ist die Magd von Abrahams Frau, der Sarai. Das Ehepaar wartet schon recht lang auf den versprochenen Nachkommen, wo Gott ihnen zugesagt hat. Weil es kein Kind gibt, schickt Sarai Hagar zu ihrem Mann, damit der sie schwängert. Das war in dieser Zeit eigentlich recht normal gewesen. Nichts Verrücktes, man hat das so gemacht. Wo Hagar dann schwanger worden ist vom Abraham, ist sie ein bisschen überheblich geworden. Sie hat den Sarai ein bisschen gezeigt, dass da sie jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser unterwegs ist. Schließlich ist sie ja jetzt schwanger. Sarai ist dann wahrscheinlich ein bisschen eifersüchtig geworden und hat Hagar bestrafen. Hagar ist in die Wüste geflohen und an der Wasserquelle hat sie eine Begegnung mit dem Engel vom Herrn. Der Engel vom Herrn spricht Hagar beim Namen an. Ist es nicht ein bisschen eigenartig, dass ein Fremder den Namen von dieser Magd weiss? Er hat zu ihr gesagt, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie hat gesagt, ich bin Sarai, ich bin von meiner Herrin geflohen. Der Engel vom Herrn sagt ihr darauf, sie soll doch wieder zurückgehen zu der Sarai. Sie soll sich ihr wieder unterordnen. Er hat ihr des Weiteren noch Pläne offenbart für das ungeborene Kind. Er hat ihr auch gesagt, dass sie mehrere Nachkommen wird haben, ganz viel. Erinnern wir uns vielleicht an die Begegnung von Jesus mit der Samariterin am Brunnen? Ganz ehrlich, ich war recht überrascht, als ich die Stelle so gelesen habe und gemerkt habe, es ist eigentlich wie es gleich. Es ist eine Begegnung zwischen dem Engel vom Herrn oder Jesus mit einem Menschen. Mich wundert, dass Hagar so überhaupt keine Angst vor dem Engel vom Herrn hatte. Obwohl er sie dabei verwünscht hat, wie sie geflüchtet ist. Sie hat etwas wirklich Dummes gemacht in dieser Zeit. Und ich glaube, Hagar hat das auch gewusst, dass sie nicht richtig gehandelt hat. Sie ist sich wahrscheinlich bewusst gewesen, dass sie als Magd auch gar kein Recht hatte. Einfach wegzulaufen, sich zu verstecken. Sie scheint mir ja eine mutige, eine kühne, aber auch vielleicht ein bisschen eine unüberlegte junge Frau gewesen sein. Trotzdem verleugnet sie weder sich selber noch ihre Herkunft, noch was sie da angeführt hat vor dem fremden Mann. Hagar hatte so eine tiefe Begegnung mit dem Engel vom Herrn, dass sie am Schluss gesagt hat, du bist El Roi, der, der mich sieht. Bist du dir bewusst, dass Gott dich sieht, egal in welcher vielleicht schwierigen Situation du bist? Vielleicht ist es ja auch für dich gerade herausfordernd. Vielleicht flüchtest du vor irgendetwas. Vielleicht versteckst du dich vor irgendjemandem. Gott weiß bereits, wo du bist, wo du hingehst. Und er weiß, wie es dir geht. Er wartet auf dich. Er möchte sich um dich kümmern. Ganz persönlich. Er möchte dir helfen, dass du wieder zurück auf seine Wege kommst. Er verurteilt dich nicht. Er nimmt dich ernst. Er hat Gutes für dich im Sinn und ist liebevoll mit dir. Du musst keine Angst haben. Und meine Frage, kannst du dich Gott auch so vorbehaltslos öffnen, wenn er dich anspricht und ihm alles erzählen, wie es dir geht? was du machst? Kannst du seine liebevollen Weisungen annehmen, weil du weißt, dass es Gott gut meint mit dir? Die zweite Bibelstelle, die ich mit euch möchte anschauen möchte, steht im 1. Mose 22, 1-13. Gott hat mit Abraham längst den Bund geschlossen und ihm den Namen Abraham gegeben. Der Isaac, der lang ersehnte, versprochene Erbe, ist geboren. Der Abraham und Gott sind ein gutes, eingespieltes Team. Sie sind einander vertraut. Und so sieht es auf jeden Fall aus. Und Abraham hat schon viel, viel gute Sachen mit Gott erleben. Und dann fängt Kapitel 22 mit dem Wort an. Gott versucht Abraham. Gott entscheidet sich also, er schmiedet einen Plan, um die Loyalität von Abraham zu prüfen. Den Inhalt der Geschichte kennen wir gut. Es geht um die Opferung von Isaac, von dem versprochenen Sohn. Gott gibt dem Abraham den Auftrag, seinen einzigen Sohn zu opfern. Der Sohn, den er versprochen hat. Der einzige, der bis jetzt auf die Welt gekommen ist. Der, der Anfang ist von einem grossen Volk. So jedenfalls hat Gott ihm Abraham das versprochen. Und jetzt soll Abraham den Erbe umbringen. Trotzdem, obwohl das eine recht verwirrende Geschichte ist, verrichtet Abraham ganz ruhig seine Vorbereitungen. Er nimmt seinen Sohn, er nimmt ein paar Knechte, er nimmt den Esel und er nimmt gescheites Holz mit auf den Weg. Unterwegs wird der Isaac etwas neugierig. Wahrscheinlich hat er schon mehr Opferungen angeschaut. Er war sicher schon dort und da dabei und weiss, wie das abläuft. Er fragt den Vater nach dem Opfertier. Offensichtlich war am Abraham nichts anzumerken, dass er seinen Sohn wird opfern. Wenn wir wissen, dass Kinder so ein bisschen Unstimmigkeiten und schwierige Stimmungen wahrnehmen können, ist das offensichtlich in dieser Geschichte nicht der Fall. Sonst hätte er ja nicht gefragt. Er sagt nämlich zu seinem Sohn, Gott wird dann schon ein Brandopfer aussuchen. Der Abraham hält nach einer gewissen Zeit an, lässt seine Knechte zurück und nimmt seinen Sohn mit. Er baut den Altar, er bindet seinen Sohn und legt ihn aufs Holz. Er greift zu seinem Messer, um seinen einzigen Sohn zu schlachten, so steht es im Wort. Und endlich ruft der Engel vom Herrn, Abraham, Abraham, nicht mehr und nicht weniger. Und Abraham sagt, da bin ich. Der Engel des Herrn bittet dann den Abraham, seinen Sohn zu verschonen. Für mich in der allerletzten Sekunde. Sie opfert dann einen wieder, der sich dort verheddert hat. Der Abraham hat den Test bestanden. Vielleicht ist dir etwas aufgefallen. Am Anfang vom Text steht, dass Gott den Abraham versucht hat. Gott hat einen Plan geschmiedet. Aber ausgeführt oder ihn gestoppt hat nachher der Engel des Herrn. Könnte das ein Beweis sein, dass eben der Engel des Herrn wirklich Jesus Christus ist, dass er ausführt, was der Himmel bestimmt. Dass er der ist, der auf die Erde kommt und mit den Menschen Kontakt hat. Dass er den göttlichen Auftrag erfüllt. Ist nicht ganz abwegig. Ganz ehrlich, so oft ich diese Geschichte lesen tue, halte ich die Anspannung fast nicht aus. Bis die erlösenden Worte kommen, Abraham, Abraham, stopp. Du musst dein Kind nicht töten. Mich erstaunt die Gelassenheit und die Ruhe, wie die Geschichte beschrieben wird in der Bibel. Der Abraham macht alles, was Gott von ihm verlangt. Ich wäre wahrscheinlich schluchzend, heulend, bittend und flehend vor Gott gekommen und hätte einen Ausweg gesucht, meinen Sohn zu verschonen. Ich würde zu Gott schreien und sagen, aber Herr, ich mache doch alles, was du von mir willst. Ich halte deine Gebote. Ich lebe nach deinen Richtlinien. Und jetzt ist es doch gut gewesen. Ich habe doch gespürt, dass du mich segnest und meine Familie. Was willst du jetzt von mir? Kennst du das vielleicht? Hast du vielleicht auch schon gedacht, wow, es läuft gerade gut zwischen mir und Gott? Ist alles gerade so easy? Der Segen ist da. Ich fühle mich so nah, ich spüre Gott so. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Es klingt gerade so vieles. Und plötzlich passiert irgendetwas Unvorgesehenes. Dein Glaube, deine Beziehung mit Gott, alles steht auf dem Kopf. Tausend Fragen. Es zieht dir vielleicht sogar wortwörtlich oder womöglich den Boden unter den Füßen weg. Das Vertrauen in Gott ist 0, plötzlich gleich 0. Gott da zu weit. Hast du manchmal vielleicht sogar Angst davor, dass Gott von dir alles abverlangt? Mehr als du willst und kannst geben? Dass er dir etwas mega Wichtiges wegnimmt? Was machst du, wenn du Gott nicht verstehst? Wenn Sachen passieren, die du nicht verdient hast? Kannst du trotzdem Beziehung mit Gott aufrechterhalten und gehorchen? Vertraust du Gott in allem, was er dir sagt, dass er es gut mit dir meint? Im 2. Mose lesen wir dann zwischen Kapitel 2 und 3 eine dritte Begegnung vom Engel des Herrn mit Menschen. Die Situation ist folgende. Das Volk Israel leidet unter der Knechtschaft in Ägypten und klagt und seufzt bei Gott. Gott hört ihres Wehklagen und nimmt sich ihrer an. So endet das erste Kapitel. Und das zweite beschreibt dann, wie der Mose am Berg Horeb Schäf vom Schwiegervater hütet. Ich habe noch nie selber Schäf gehütet, aber ich stelle mir da ehrlich gesagt ein bisschen langweilig vor. Ich stelle mir so ein bisschen vor, dass der Mose auf einem Felsvorsprung sitzt, schaut, dass er seine Schäfli im Überblick hat und dass er vielleicht irgendetwas schnitzt. Und dann nimmt der Mose einen brennenden Dornbusch wahr. Neben dem Dornbusch steht der Engel vom Herrn. Der Mose wird neugierig, ist vielleicht auch gerade eine willkommene Abwechslung zu seinem Alltag und möchte schauen, warum das denn der Dornbusch ja brennt, aber nicht verbrennt. Er geht an und möchte das genauer untersuchen. Doch da spricht eine Stimme aus dem Dornbusch. Mose, Mose. Der Engel vom Herr ruft auch ihn bei seinem Namen. Weil er den Mose kennt, weil er ihn geschaffen hat. Weil er eine persönliche Beziehung mit ihm möchte eingehen. Der Mose antwortet schlicht: Da bin ich. Und der Engel vom Herrn sagt zu ihm: Mose, bleib stehen, gang nicht weiter, weil da, wo du hintretest, ist heiliger Boden. Der Engel des Herrn sagt nachher: Ich bin der Gott von deinem Vater, der Gott von Abraham, der Gott von Isaac und der Gott von Jakob. Ich bin, der ich bin. Gott offenbart sich da. Es gibt keine Verwechslung. Es ist klar, wer da redet. Es ist der heilige Gott von Israel, der grosse Pläne mit Mose hat. Ja, Gott hört auch dein Klagen, dein Seufzen. Er kennt deine Not und nimmt dich ernst. Er tretet mit dir in Kontakt. Gott überrascht, manchmal ist er ein bisschen unkonventionell, wie er mit uns in Beziehung treten tut. Rechnest du überhaupt noch im Alltag, beim Arbeiten, in der Freizeit, in der Gesellschaft, dass Gott dich ansprechen tut? Hast du auch schon mal so einen Gedanken oder so einen Impuls, irgendetwas im Herz oder im Verstand gehabt, wo dich fasziniert, wo dich nicht mehr loslässt? Du bist sicher, das ist nicht aus mir heraus entstanden. Das muss etwas Göttliches sein. Ich glaube schon, dass die meisten da innen schon sogenannte Kairos-Momente gehabt haben. Heilige Momente, wo der Himmel auf die Erde trifft. Oder wo Gott und Mensch sich begegnet. Der Ort, wo das passiert, ist heilig. Antwortest du denn auch ganz schlicht? Da bin ich. Ich persönlich habe in der Auseinandersetzung mit dem Engel vom Herrn und ist es Jesus oder nicht und in diesen Geschichten wirklich eine tiefe Begegnung gehabt mit dieser Liebe und mit dem Jesus. Für mich war es neu, Jesus im Alten Testament als handelnde Person überhaupt anzutreffen. Für mich haben sich Fragen, ist die Liebe von Gott, von Jesus, im Alten Testament wirklich die gleich wie die im Neuen Testament? Die haben sich beantwortet. Ich bin mir vorgekommen wie so ein Schatzjäger. Und ich für mich bin sehr beschenkt aus dieser Auseinandersetzung herausgekommen. Ich habe wieder einmal mehr so gemerkt, dass ich Gott manchmal möchte gern erklären, dass ich ihn gern möchte verstehen. Und bin wieder einmal mehr von seiner Heiligkeit, von seiner Herrlichkeit, von seiner Höhe und Tiefe, von seiner Breite überrascht worden. und vor allem von dieser unbegrenzten Liebe zu uns. Gott ist ein Gott, der sich immer nach dir sehnt. Er will Gemeinschaft nach dir haben und mit dir. Und das ist so etwas Tiefes, das hat er seit Anbeginn der Zeit und das hat sich, wird sich nie ändern. Es hat sich nie geändert und es ist schon immer so gewesen. Und für die Gemeinschaft hat er seinen einzigen Sohn geschickt. Bist du für das Abenteuer bereit? Magst du dich auch, wenn du das nächste Mal im Alten Testament lesest, auf die Schatzsuche nach Jesus im Alten Testament ein? Selbstverständlich dürfen dir zu einem völlig anderen Schluss kommen. Selbstverständlich dürfen dir die Ausführungen denken, okay, ist nicht meine Meinung. Ich wünsche mir einfach für euch, dass ihr eine Begegnung mit Jesus dürft haben und wisst, er ist schon immer gewesen. Er ist der gleich von Anfang bis in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte gerne beten. Heiliger Gott, du bist allmächtig und heilig. Du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit der gleich. Danke, dass du schon von Anbeginn der Zeit mit uns Gemeinschaft hast. Danke, dass du schon immer Jesus Christus, deinen Sohn, für uns als Vermittler auf die Erde geschickt hast. Danke, dass du uns siehst, uns kennst und uns auf deine Wege zurückführen willst. Du bist immer noch der gleich. Du bist der Gott, der sein Volk aus der Gefangenschaft aus dem Ägyptenland befreit hat. Und du bist der Gott, der uns aus unseren Herzensgefangenschaften möchte frei machen. Danke, dass wir dürfen zulassen, dass du das an uns machst. Danke, dass du uns die Augen öffnest für dein Reden, für dein Tun und für deine Herrlichkeit. Danke, dass du uns bedingungslos liebst. Und das nicht erst durch Jesus Christus, sondern seit Anbeginn der Zeit. Amen.